findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Mit hier zu Gast haben darf, nämlich den Alexander Hertel. Und wer es noch nicht kennt, Public Value Hub, das ist tatsächlich was auch der Name schon verrät, das hat mit Impact zu tun. Und ich freue mich total, dass du heute mit hier bist und wir ein bisschen über dieses Thema aussprechen.
Ja, freut mich auch hier zu sein. Danke.
Wir starten ja immer so ein bisschen hier rein mit dem Thema, welche drei Hashtags würden dich denn persönlich am besten beschreiben, Alex? Und ich bin tatsächlich gespannt, welche das sind.
Wow, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon purpose-driven, sonst würde man den Job nicht machen. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Dann würde ich etwas nehmen, was auch für den ganzen Sektor gilt, multidimensional. Hat auch ein bisschen was mit meinem Hintergrund zu tun, der nicht so ganz straight eine Linie war. Und lernwillig. Ich würde gerne neue Dinge lernen und auch andere Menschen dazu animieren, Dinge neu zu denken. Aber ich glaube, das trauen wir uns manchmal zu selten.
Wie kommt man dahin, dass man wirklich so auf Purpose achtet und wirklich damit ja auch echt der Impact gemeint ist? War das schon immer ein Thema, was dich irgendwie umgetrieben hat?
Rückblickend ja. In dem Moment war es mir oft nicht bewusst. Ich komme aus einer Familie, die vielleicht ein bisschen atypisch ist, auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Pole. Ich bin in der DDR geboren und 89 als Einjähriger geflüchtet. Und irgendwie endeten wir mit einem italienischen Restaurant irgendwann, als ich 10 war, in dem Georgier, Armenier und Marokkaner zusammengearbeitet haben. Und irgendwie keiner den anderen verstanden hat, aber irgendwie haben sich alle gefühlt, als würden sie zusammen was Sinnvolles tun. Und das waren natürlich total viele Zufälle, aber da habe ich irgendwie das erste Mal gemerkt, dass es auch, wenn wir zum Beispiel ein Geschäft betreiben, auch um mehr geht, als wie viel Geld am Ende in der Kasse ist, nämlich dass Leute sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch einen sozialen Anker haben, weil für viele, die bei uns damals gearbeitet haben, war das schon auch eine Form von Anerkennung in der Gesellschaft, die sie eher marginalisiert, einen Job zu haben. Und zwei von den Angestellten haben später den Laden übernommen. Das ist mir aber erst rückblickend bewusst geworden, dass man das also so als das erste Purpose-Business, das ich gesehen habe, beschreiben kann. Eigentlich war mein Weg dann ein ganz anderer. Ich wollte immer Journalist werden, dachte immer, ich bin die nächste Edelfeder des Spiegel. Und habe dann Politikwissenschaft und Ostslawistik studiert und bin 10 Jahre durch Osteuropa gereist und habe über Transformationsländer geschrieben. Aber weil ich das spannend fand und irgendwie den Lifestyle ich mit meinem Rucksack und meinem Mikrofon schon irgendwie relativ wild und sexy fand. Und habe natürlich währenddessen anhand der Geschichten, die ich erzählt habe, immer wieder festgestellt, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Migration, Wirtschaft, autokratische Bestrebungen, aber auch soziale Initiativen, Minderheitenrechte, Umweltschutz. Eigentlich so alle diese Dinge, die uns beschäftigen, hängen alle miteinander zusammen. Und mit jeder Geschichte, mit jeder Person, die ich gesammelt habe, habe ich festgestellt, okay, eigentlich müsste man das ja alles systemisch denken, dann würde man vielleicht auch eine Lösung finden. Und während ich noch darüber nachgedacht habe, schlug dann Covid zu. Und hat mich erstmal in die Lage versetzt, wie viele Menschen darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und Freelancer ohne Ersparnisse zu sein, war es dann doch nicht. Also habe ich nochmal berufsbegleitenden MBA gemacht und mir die andere Seite angeguckt, wie man skalierbare Geschäftsmodelle baut. War aber auch nicht zufrieden damit, dass das jetzt aber so gar keinen Purpose hat, außer mir noch einen Porsche zu kaufen. Und habe dann überlegt, okay, wie kann man das alles eigentlich zusammenwerfen? Und das war damals kein ausgefeilter Plan, sondern das war eigentlich eine Reaktion auf meinen eigenen Weltschmerz 2022, weil ich mich um geflüchtete Ukrainerinnen gekümmert habe und mich gefragt habe, warum können wir eigentlich nicht Flüchtlingen so helfen, wie wir Startups skalieren? Offensichtlich haben wir irgendwie alle Ressourcen dazu, aber wir bringen sie nicht zusammen. Und aus diesem Gedanken ist dann über Jahre und viele verschiedene Versuche das Public Value Hub entstanden. Also Purpose spielt, glaube ich, irgendwie immer eine Rolle, aber nicht so als linearer Weg, sondern ich glaube, man wird immer wieder im Leben mit der Frage konfrontiert, ergibt das Sinn, was du machst? Und möchtest du, dass du den Rest deines Lebens machen? Und ich glaube, immer wenn du die Frage nicht mehr so richtig mit Ja beantworten kannst, dann ist es vielleicht Zeit, was Neues zu machen.
Es liefert zumindest eine gute Begründung, warum man da immer mal hinterfragen sollte und auch reflektiert. Jetzt ist ja Public Value was ganz Entscheidendes für dich und das unterscheidest du ja auch nochmal so ein Stück weit mit von Impact. Warum ist das tatsächlich auch wirtschaftlich und politisch auch heute immer wichtiger, da drauf zu gucken und das Ganze nicht immer beiseite zu schieben und nur das Wirtschaftliche im Fokus zu haben?
Weil es überhaupt keine getrennten Welten sind. Also es irritiert mich immer, dass auch in persönlichen Gesprächen Menschen zu mir sagen, ja, und dann gehe ich arbeiten und dann mache ich das, was die Firma will und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich das, was für meine Familie gut ist. Aus meiner Sicht hängt das ja zusammen. Also wenn ich in meinem Arbeitsleben etwas tue, was einen Mehrwert schafft für die Menschen auch außerhalb der Organisation, dann schaffe ich auch Mehrwert für mich selber, für meine Familie. Also wenn ich in der Stadtverwaltung arbeite und die Stadt lebenswerter mache, dann helfe ich auch mir und meiner eigenen Familie. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das die Umwelt schützt oder sozialen Zusammenhalt stärkt, dann stärke ich ja auch das Leben meiner Kinder, weil sie in einer besseren Welt groß werden. Also für mich gibt es da überhaupt keine Unterscheidung. Wir haben uns das irgendwann mal eingeredet oder einreden lassen, dass diese Dinge oder Sphären nicht miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, wenn wir sie zusammen denken, wieder, dann machen wir es uns viel leichter zu bewerten, was wir eigentlich wollen. Also ich nehme mal ein Beispiel, ich mache mal so den Kindertest. Ich frage immer, wir haben ein paar Projekte mit Teenagern gemacht, was macht eigentlich euer Leben besser? So. Und dann sagen die, ja, dass ich irgendwie viel Spielzeug habe oder viele Freunde und dass ich schöne Parks vor der Tür habe und dass ich mit dem Bus überall hinfahren kann. Und dass ich kostenlos ins Fußballstadion gehen kann, wenn ich irgendwie im Fanclub bin. Und dann sage ich, okay, das sind ja alles Dinge, die nicht so traditionelle Geschäftsmodelle sind. Was ist denn mit Social Media, mit Softdrinks, mit diesem und jenem? Die sagen, ja, nee, das macht mein Leben nicht besser. Okay, warum kaufen wir oder investieren wir aber in die einen Sachen oder unterstützen die und die anderen nicht? Weil ich glaube, wenn wir so ein bisschen mehr wie Kinder und Jugendliche denken, was macht mein eigenes Leben besser, dann finden wir eigentlich ganz andere Geschäftsmodelle, mit denen wir uns beschäftigen wollen und können. Und die dann, ohne dass man ein akademisches Framework kennt, darüber wie, was ist Impact und was ist Public Value, also Gemeinwohl, das automatisch schaffen. Weil wir erschaffen Dinge, die unser Leben schöner machen und dann im Idealfall auch das Leben von allen drumherum.
Kriegt man dann mit der Zeit dann auch so einen Blick dafür, wenn man, jetzt hast du ja auch gesagt, es geht um Skalierung, es geht um verschiedene Startups, die man natürlich da auch anguckt. Hast du da einen Blick für gekriegt, auch da drauf zu gucken bei den Startups, wo wirklich echter Impact dahinter steht oder wo nur was aussieht, wie Impact am Ende aber doch nicht ist? Also kannst du das erkennen und wie erkennt man das?
Also ja, natürlich. Ich glaube, wie mit allem im Leben, mit dem du dich beschäftigst, irgendwann kriegst du ein Feeling dafür. Aber ich glaube, wir versuchen auch bei uns nicht immer mit so einer Vorkategorisierung ranzugehen, weil oft ist auch die positive Wirkung von einem Produkt oder einem Service liegt auch ein bisschen tiefer, als man sich das vorstellt. Ich beschreibe es immer an einem Beispiel, das ich selber erlebt habe. Unser erstes Programm, das wir gemacht haben, war ein Startup-Programm für geflüchtete UkrainerInnen, die Ideen in Deutschland entwickeln wollten, wie sie ihr Land wieder aufbauen. 2023, also so ein Jahr nach Beginn der Invasion durch Russland. Und wir haben uns vorher ein großes Impact-Modell gebaut, was wir alles damit beeinflussen. Also die haben mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die werden besser integriert, die Sozialkosten sinken, weil die kein Bürgergeld mehr beziehen müssen und so weiter. Und Am Ende des Programms haben wir eine Feedback-Runde gemacht, da sollten die uns Videos schicken und sagen, was denn der Mehrwert für sie war von dem Programm. Und die haben nichts davon gesagt. Was sie aber
Was war der Mehrwert?
Der Mehrwert war, dass sie gesagt haben, dass sie sich nach einem Jahr, in dem sie sich komplett lost gefühlt haben in einem fremden Land, in dem sie die Sprache nicht sprechen, die Regeln nicht kennen und keiner sie anerkennt, sie das erste Mal wieder sowas wie Selbstwirksamkeit gespürt haben. Drei Leute haben uns gesagt, dass ihre Depressionen quasi geheilt wurden oder besser geworden sind, weil sie auf einmal eine Aufgabe hatten, weil sie empowered wurden, weil sie etwas tun können und weil sie sich selber wieder vorstellen können, irgendetwas für den Wiederaufbau ihres Landes zu tun. Das ist noch keine harte KPI, mit der ich Kapital einsammeln kann. Aber es ist eine überaus positive soziale Wirkung, wenn ich mir die nämlich mal weiterdenke, dass ich Programme schaffen kann, die nicht, wir hatten damals 11 Teilnehmerinnen. Ja, wenn ich jetzt aber Tausende hätte, bei denen es einen realen Einfluss auf die mentale Gesundheit und die Integration hätte und wie sie sich einbringen wollen, hätten wir eine enorme soziale Rendite geschaffen, ohne dass wir das vorher selbst geplant hatten. Und so ist es bei vielen dieser Geschäftsmodelle. Bei einigen kann man den Impact sehr einfach messen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist so das Trade Republic für Energiegenossenschaften. Die sammeln Geld ein, um Genossenschaften zu finanzieren, die die Energiewende vorantreiben. Das ist ein so einfaches Geschäftsmodell, das funktioniert selbst ohne den Impact, ist das skalierbar, aber es hat einen klar nachweisbaren Impact, weil es ist quasi Geld fließt von Privatinvestorinnen in Energiewende. So, das kann ich nachweisen. Aber bei vielen anderen, insbesondere sozialen Themen, ist es viel diffiziler und oft ist es erst Teil zum Beispiel unsere Workshops, dass wir ausdifferenzieren, was kann denn auch ein sozialer Impact sein, der durchaus einen inhärenten Wert für die Gesellschaft hat. Wir müssen ihn nur hervorstellen, damit wir vielleicht auch eine andere Bewertungsgrundlage haben, ob es sinnvoll ist, dieses Geschäftsmodell zu fördern oder zu finanzieren. Und da greifen unsere derzeitigen Bewertungskriterien oft zu kurz.
Genau, wenn wir nämlich da mal drauf gucken, jetzt sagst du, du kannst damit natürlich Gründer und Gründerinnen mit unterstützen, da auch nochmal zu gucken, wo vielleicht auch andere Kennzahlen messbar werden oder auch sichtbar werden. Wie ist es aber dann mit der Investorenseite? Oder es gibt ja auch gerade auch, wenn du Impact definierst, ist ja nicht nur quasi im Venture Capital, dass man da einen Impact schaffen kann, sondern eben auch bei den NGOs. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Wert, der auch da ist. Wie schafft man das, dem Gegenüber dann auch ein Stück weit mit zu vermitteln, dass die auch umdenken und umlernen? Das ist ja schon gar nicht so irrelevant, wenn du die eine Seite hast, die das macht, die andere Seite das aber noch nicht versteht. Wie schafft man, dass die Sprachen sich dann wieder treffen in der Mitte?
Man muss viel übersetzen und man muss verschiedene Sprachen sprechen. Und ich sage immer so, das Gespräch mit einem Investor oder Kapitalgeber, der noch nicht so viel weiß von dem, was wir tun, das beginne ich nicht mit seiner sozialen Wirkung und dass das ihn besser schlafen lässt und auch gut für seine Kinder ist, sondern ich lege eigentlich jedem die gleichen Zahlen vor, die nachweislich, wissenschaftlich belegt sagen, dass Unternehmen, die ihren Impact messen und managen und zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen, nachweislich ein geringeres Ausfallrisiko und langfristig eine höhere Rendite haben. Das sind zwei Dinge, die jeder, der Geld investiert, um Geld zu verdienen, versteht. Weniger Risiko, mehr Rendite. Jetzt muss man dazu sagen, das gibt natürlich ein paar Einschränkungen in dieser Aussage. Also zum Beispiel die höhere Rendite ist erst messbar über einen 10-Jahres-Vergleichszeitraum. Das heißt, wenn du natürlich exit-orientierter VC bist, der sagt, nach 5 Jahren bin ich eh raus, wird dieses Argument nicht das Ausschlaggebende sein, um dich am Ende dafür zu interessieren. Aber es öffnet dir erstmal die Tür, weil ich bin nicht gekommen mit einem Mission Statement. Das habe ich auch und das haben die Startups auch, sondern ich habe gesagt, hier, guck mal, das ist für euch lukrativ, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann liefere ich Gründe und dann sage ich, im Übrigen schafft ihr damit auch, dass Organisationen, die soziale Wirkung haben oder ökologische, gefördert werden, was auch einen positiven Effekt für eure Außenwahrnehmung hat, auch für das, wie ihr euer gesamtes Portfolio gestalten könnt. Also es gibt da ganz viele Argumente und demgegenüber muss man den Organisationen, die wir fördern, ja auch oft sagen, Geld ist nicht der Gegner. Oder Kapital, sagen wir es doch mal so. Ja, also als guter Politikwissenschaftler musste ich mit 20 natürlich auch Sozialist sein. Aber die Frage ist ja, ist das Kapital der Gegner oder ist die Frage, wie wir Kapital einsetzen, mit der wir uns beschäftigen müssen? Weil die Grundfunktion, insbesondere von Risikokapital, dass sie Dinge finanziert, die vielleicht in dem jetzigen Zustand über normale Finanzierungsmittel nicht finanziert werden, ist eigentlich ein guter Mechanismus. Wir setzen ihn nur oft für einen sehr begrenzten Bereich ein, indem wir sagen, wir gehen nur auf die maximale Rendite. Wir gehen nur auf schnell skalierbar, auf Exit orientiert. Aber wenn wir die Idee des Risikokapitals einsetzen, um damit das Risiko zu finanzieren, dass die positiven Effekte einfach länger brauchen, bis sie ziehen, dann nutzen wir eigentlich den gleichen Mechanismus nur zu einem anderen Zweck. Und ich glaube, das ist das, was wir auch oft immer sagen. Es geht nicht darum, dass alles kaputt ist oder man alles kaputt machen soll. Wir müssen nur Dinge neu denken.
Das ist aber, glaube ich, das Schwierigste, oder? Neu denken. Und das nachher eben auch wirklich in die Umsetzung bringen. Also, weißt du, es lässt sich viel sagen, aber wie wird es dann auch so verankert, dass sowas wirklich auch nachhaltig und plötzlich auch an Relevanz gewinnt? Und einer muss ja auch mal anfangen damit.
Ja, und es gibt ja glücklicherweise viele Organisationen, die weit vor uns angefangen haben, auch in Deutschland. Also ich glaube, der älteste Impact-Fonds bei uns, der ist jetzt auch schon so 23 Jahre alt aus den frühen Nullerjahren. Wir haben Impact-Beratungen wie Fineo, die auch schon über 15 Jahre am Markt sind. Also es ist nicht ein ganz neues Thema. Aber, und das meine ich ganz kritiklos, was wir immer beobachtet haben die letzten Jahre, es fehlt so ein bisschen nicht nur an der Vernetzung, ja, vernetzt sind viele, sondern auch an der Verzahnung von Standards und von Infrastruktur. Also ich habe zuletzt mal das Beispiel gewählt, Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, da waren wir noch ein Agrarstaat und anders als in England war sozusagen die Industrialisierung noch nicht so weit voran, was unter anderem daran lag, dass mit der Kleinstaaterei einerseits unterschiedliche Zollunionen hatten. Ja, also du musstest an jeder Grenze irgendeinen Zoll zahlen und dann musstest du Umrechnungskurse wählen und irgendwie nichts war standardisiert. Und die aufkommende Eisenbahn hatte unterschiedliche Spurbreiten. Und dann hat man sich irgendwann darauf geeinigt, die Spurbreite zu standardisieren und eine Zollunion zu schaffen, weswegen du auf einmal Waren von A nach B transportieren konntest, viel einfacher und zu einem geringeren Preis. Und das hat das Wirtschaftswachstum Deutschlands im 19. Jahrhundert explodieren lassen. Und so ähnlich sehe ich das in dem Impact-Sektor. Wenn wir mehr standardisieren, wenn wir mehr einheitliche Spurbreiten schaffen oder Infrastruktur, Pipelines schaffen, dann können wir diese gleichen Effekte haben, obwohl die Akteure schon da sind. Man muss sich nur darauf committen, dass man jetzt einen bestimmten Weg geht und dann kann man so einen ähnlichen Effekt hervorrufen.
Ich würde noch gerne mal auf den Unterschied mit eingehen, auch zwischen den wirklichen NGOs. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, vor denen die auch stehen, denn klassische VCs würden da ja auch nicht investieren. Trotzdem wird da ja auch ein riesiger Wert geschaffen, der am Ende zivilgesellschaftliche Veränderungen auch mit sich trägt oder mit sich bringt. Wie schätzt du das tatsächlich ein? Muss da auch ein Umdenken stattfinden grundsätzlich, dass da auch eine andere Relevanz gesehen wird? Und wie kann sowas vielleicht auch stärker beginnen, dass du nicht nur in Richtung den typischen Stiftungssektor guckst, sondern dass man sozusagen auch darüber eine andere Relevanz NGOs auch mitgibt?
Ich glaube, insgesamt müssen wir sagen, dass soziale Innovationen, und darüber sprechen wir ja ganz oft, also wie man auch Gesellschaft neu denken kann, anders finanzieren müssen. Weil in der Tat haben wir ein sehr oder sehr klar abgetrennte Sektoren. Also es gibt so die Klasse, so die Profits, ja, die oft gemeinnützig sind oder die immer gemeinnützig sind, aber manche sind ja Firmen, manche sind Vereine. Oder selber Stiftungen, die bekommen Spenden, die bekommen Stiftungsgelder, die bekommen Fördergelder vom Staat. Das kann auch eine gute Grundfinanzierung sein, weil sie natürlich sicher sein kann. Sie kann aber auch zu einer großen Abhängigkeit führen und auch zu einer Vulnerabilität. Und ehrlicherweise sehen wir es ja gerade jetzt, da die Bundesregierung anfängt, einzelne Förderprogramme plötzlich einzustampfen oder den Förderfokus zu ändern. Und Organisationen, die sehr, sehr abhängig von denen waren, sind dem ausgeliefert. Und nochmal, ich sage das nicht, um zu sagen, euer Geschäftsmodell ist schlecht. Es ist nur auf der analytischen Ebene, sehen wir natürlich sozusagen die Angreifbarkeit jetzt plötzlich, die wir vielleicht vorher nicht in der Art gesehen haben. Auf der anderen Seite, natürlich ist nicht jede soziale Wirkung ein VC-Case, sollte es auch nicht sein, weil da geht es auch immer darum, also selbst ein Impact-Investor, der schon soziale Wirkung erzielen will, der will sein Geld plus X wiederbekommen. Das ist auch nicht verwerflich, nur das ist nicht immer das passende Instrument für jede soziale Wirkung. Ja. Nicht alles, was Gemeinwohl stiftet, kann sich rein marktorientiert finanzieren. Und deswegen glaube ich, wir brauchen auch da so ein bisschen mehr eine Annäherung und so ein Verständnis dafür, dass keines der Instrumente in sich falsch ist und aber auch nicht unabhängig voneinander funktionieren sollte. Sondern wir müssen eigentlich den richtigen Ansatz für jedes Modell finden. Wir müssen sagen, wir haben ein grundsätzliches Finanzierungssystem, das auf einem gewissen Standard sagt, okay, was ist soziale Wirkung, wie beziffern wir die und dann finden wir erst das richtige Modell. Ja, das ist nicht die erste Frage, will ich zu einem VC oder will ich jetzt Stiftungsgeld, sondern was ist mein Modell, mein Wirkungsmodell, was ist dann mein, kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln und wenn ja, was brauche ich für eine Art Finanzierung? Und auch die, die kapitalmarktgetrieben sind, brauchen vielleicht eher einen Bankkredit als einen VC. Das stellt sich dann aber erst hintenrum raus. Die wichtige Frage ist eben wirklich, werden wir uns einig, dass soziale Wirkung einen inhärenten Wert für die Gesellschaft hat, den wir auch fördern wollen und uns dann überlegen, was sind die richtigen Instrumente dafür?
Jetzt hast du ja gerade schon was gesagt, auch in puncto tragfähiges Modell schaffen. Scheitern da eben nicht auch dann ganz viele dran? Also, dass man natürlich was verbessern möchte und dann am Ende es doch nicht übersetzen kann in ein Modell, was sich auch ein Stück weit mitträgt. Und wie brauchst du das tatsächlich aber auch für NGOs sozusagen auch gedacht? Also, dass es nicht nur eben um Spendenfinanzierung und Co. geht, sondern dass man eben auch da guckt, wie tragt ihr euch langfristig eigentlich auch selber? Ist das nicht vielleicht auch was, wo sozusagen grundsätzlich auch die Venture-Startups, den NGOs sozusagen was mitgeben können, aber die anderen sozusagen den anderen auch. Und ist es nicht auch wichtig, da tatsächlich mal mehr Brücken zu bauen und auch da die Relevanz untereinander auch ein Stück weit mit zu stärken und zu schärfen?
Na klar, also eines unserer Ziele ist, so viele unterschiedliche Menschen wie möglich in einen Raum zu sperren und so lange mit ihnen drüber zu reden, bis sie feststellen, der andere hat auch nicht komplett Unrecht. Und ich glaube, das fehlt uns ja als Gesellschaft insgesamt, dass wir wieder anerkennen, dass es unterschiedliche Wege gibt, das gleiche Ziel zu verfolgen und dass keiner an sich schlecht ist, dass wir aber, wie du sagst, voneinander lernen können. Also ich bin der festen Überzeugung, dass viele EVs dringend davon profitieren würden, mal einen MBA-Workshop zu haben und mal zu sehen, wie man eine Organisation nach klassischem Lehrbuch führt. Nicht, weil sie das schlecht machen oder nicht gut machen wollen, sondern es gibt einfach gewisse Tools, die lernt jemand an der Business School, die würden dir in deinem kleinen EV auch helfen, wenn du dem ausgesetzt wärst. Und umgedreht bin ich der festen Überzeugung, dass Menschen, die mit 18 BWL studieren und dann einen Master in Business Administration obendrauf setzen, in diesen 5 Jahren irgendwann mal was mit sozialer Arbeit zu tun haben sollten, um auch mal aus ihrer Bubble rauszukommen. Und nochmal, nicht weil sie irgendwas falsch machen, sondern weil je mehr wir uns in unseren eigenen eingefahrenen, auch sozioökonomischen Kleingruppen bewegen, desto mehr verlieren wir den Blick für das große Ganze. Nur um am Ende, wenn wir dann zusammenkommen, festzustellen, naja, eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Wir haben einfach nur andere Ansichten, wie man da hinkommt. Und wir haben aber andere Tools. Und das ist das eigentlich Spannende. Weil wenn ich den Purpose und die auch unfassbare mentale Kraft von jemandem, der einen Verein ohne Geld betreibt, zusammenwerfe mit dem Know-how und der Effizienz von jemandem, der schon mit 23 gelernt hat, wie man einen Konzern betreibt, dann schaffe ich eigentlich einen Supercharger für Innovation. Ja? Weil die beiden zusammen, wenn sie sich denn verstehen, sind unschlagbar. Sie bedenken nämlich verschiedene Aspekte mit. Und das ist viel besser, als wenn ich 3 Leute zusammen Unternehmen gründen lasse, die alle den gleichen Background haben. Das ist aber überall so in der Gesellschaft.
Ich würde mit dir gerade noch mal einen Gedanken springen, nämlich auch in den Bildungsbereich rein. mit den Gedanken, die du jetzt auch gerade so geteilt hast, also wie auch Veränderung der Welt sozusagen auch mit verstanden werden muss, wie sich Impact verschiebt, welche Relevanz das tatsächlich hat. Inwiefern ist es auch wichtig, diese Dinge nicht nur bei InvestorInnen sozusagen mit zu verändern schon, sondern schon auch in der Bildung anzufangen und da tatsächlich auch in diese Begrifflichkeiten auch so ein Stück weit mit reinzugehen und dafür auch so ein bisschen diesen Wert zu schaffen mit, was bedeutet das eine und was das andere und wie halten wir als Gesellschaftswert eigentlich zusammen? Glaubst du, dass da sozusagen auch schon im Bildungsbereich das einfach mitgedacht werden sollte? Das heißt jetzt nicht ein anderes Schulfach oder so, aber prinzipiell dieser Gedanke, der da ja auch dahinter steht, mit welcher Wert Gesellschaft schafft, welcher Wert auch sozusagen in diesen Ökosystemen stattfindet. Wie schätzt du sowas ein, um damit am Ende auch ein Stück weit das zu verändern, wenn Menschen erwachsener sind und dann selber in die Phase kommen?
Ich glaube, neben deiner eigenen Familie prägt dich nicht so sehr fürs Leben wie das Bildungssystem, durch das du läufst. Und wir hatten dieses Gespräch zuletzt intern, wo wir eigentlich anfangen wollen, über diese Wirkungsorientierung zu sprechen. Und ich meine nicht über die Definition von Impact und welche Outcome-Indikatoren man messen kann, sondern die Idee, dass wir mit unserem Handeln bedenken müssen, was es auslöst. Und ich habe klar gesagt, spätestens im Kindergarten. Und ich habe ein gutes Beispiel. Meine Tochter ist gerade 4,5 und jetzt haben wir ständig soziale Konflikte in der Gruppe mit ihren Freundinnen und den Freunden. Und dann müssen wir immer erklären, warum sie gewisse Dinge nicht machen soll oder warum die eine bestimmte Auswirkung haben und sprechen dann darüber. Nun, auch wenn die Mathilda deine Freundin ist, wenn du die Mathilda jedes Mal, wenn du wütend bist, schubst, dann fühlt sich Mathilda schlecht. Und wenn Mathilda sich lange schlecht fühlt, dann will sie irgendwann nicht mehr deine Freundin sein. Und das ist nicht weit weg von einem Wirkungsmodell in der Logik, ja, weil was ich tue, einmal, zweimal, siebenmal, hat jedes Mal eine Auswirkung, die in der Wiederholung eine langfristige Veränderung mit sich bringt, die dann einen neuen Zustand herstellt. Und dieses vorausschauende Denken über das eigene Handeln ist etwas, was unabhängig von Wirtschaftsmodellen, die du später darauf aufbauen willst, eigentlich jedem Menschen in einer humanistischen Demokratie sollte das ein absoluter Hard-Skill sein, den wir so früh wie möglich fördern. Spielerisch, angepasst, ja, altersgerecht. Aber der Gedanke meiner Aktion hat Auswirkungen auf das Langfristige. Das ist eigentlich, was wir in jedem Fach, in jeder Art, wie wir Entscheidungen treffen, verankern sollen.
Wie sehr schätzt du das denn tatsächlich ein, dass wir genau diesen dieses Wirkungsthema, was du jetzt auch gesagt hast, am Ende auch ein Stück weit mit erleben müssen, um das besser umsetzen zu können? Welche Rolle spielt tatsächlich Wirkung eigentlich für einen jeder bei dem Ausführen seiner Arbeit oder auch im Miteinander, um da wirklich nochmal viel stärker drauf zu achten?
Ich glaube, dass es oft gerade daran liegt, weg von der Theorie und von Definitionen zu gehen, sondern hin zu dem Verstehen, wie dieser Mechanismus sowieso in unserem ganzen Leben wirkt. Ja, und also wenn es bis jetzt noch keinem aufgefallen ist, ich mag Analogien. Letztens habe ich es einem Kollegen, der aus der IT kommt, so erklärt, weil er meinte, er kann immer nur in Einsen und Nullen denken. Für ihn gibt es nur Ja oder Nein.
Okay.
So, und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir das Beispiel deiner Ehe. Ja, funktioniert meine Ehe langfristig ja oder nein? Weil darüber müssen wir eine Prognose abgeben. Und Impact ist sowas wie eine Prognose. So, wenn du einmal eine Blume kaufst, ist das eine 1-0-Entscheidung. Ja oder nein? Wenn du einmal Abendessen vorbereitest, ohne dass dich jemand danach gefragt hat, ist das eine Ja-Nein-Entscheidung, ist eine 1 und eine 0. Keine davon wird dafür sorgen, dass deine Frau dich wahlweise oder auch dein Mann verlässt oder für immer da bleibt. Aber die Summe der Ja-Nein-Entscheidungen, die du triffst, die auf ein positives Gefühl einzahlen oder auf ein negatives, beeinflussen die Prognose, ob es in die eine oder die andere Richtung geht. Und solche Beispiele kannst du an deinem gesamten Leben durchexerzieren, sei es eben bei deiner vierjährigen Tochter, bei deiner eigenen Ehe, bei was passiert, wenn ich den Müll auf die Straße werfe und alle lernen, dass es okay ist, Müll auf die Straße zu werfen, ja, dann werden wir irgendwann auf einer Müllhalde leben. Also, und das ist auch alles Wirkung, die entsteht aus einzelnen Aktionen, aus Inputs und Outputs. Und Das Wichtige, was wir mit diesen Beispielen lernen müssen, ist jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, ob es eine kleine ist im Alltag oder ob es die große ist, wie wir einen Konzern strukturieren, sollten wir darüber nachdenken, welche absichtlichen und unabsichtlichen Auswirkungen das haben kann. Und je mehr wir diesen Muskel, diesen Wirkungsmuskel trainieren, desto besser werden unsere Entscheidungen. Weil es ist doch ganz logisch, dass wenn wir viel mehr Dinge durchdenken, die rauskommen können bei unseren Entscheidungen, wir am Ende, und da sind wir wieder bei meinem Argument vom Anfang, das Risiko minimieren, dass wir irgendwelchen Scheiß machen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir mehr gute als schlechte Entscheidungen treffen und damit langfristig erfolgreich sind.
Also ich finde es richtig cool, weil damit hast du jedem von uns was an die Hand gegeben, mal anders darüber nachzudenken.
Ja, kauf mehr Blumen.
Und das tatsächlich auch ganz leicht. Und dafür muss man auch nicht gegründet haben, sondern dafür muss man nur ein Stück weit mitgucken, was sozusagen in seinem Umfeld auch passiert und welche Wirkung man da selber entfalten kann. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema Deutschland auch gucken mit dir. Wie nimmst du das wahr? Was fehlt denn da tatsächlich? Mehr Kapital, mehr Mut oder auch eher bessere Messsysteme, um Wirkung nochmal stärker sichtbar zu machen?
Wie vielen Leuten soll ich jetzt gleichzeitig auf die Füße treten?
Wir können das nacheinander machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ich beantworte die Frage mal andersrum. Was haben wir eigentlich in Deutschland? Wir sind, ich glaube, Stand heute immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft des Planeten hinter zwei Supermächten, die niemand einholen kann. Ja, China und den USA. Ich glaube, Japan ist manchmal vor uns. Wir haben ein unfassbar gutes und kostenfreies Bildungssystem, insbesondere im Hochschulbereich. Wir entwickeln pro Kopf mehr Patente und Innovationen als die meisten Länder der Welt. Die Frage, warum die dann abwandern in die USA, ist eine ganz andere. Wir haben, ich glaube, auch im Jahr 2026 so viel privates Kapital wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben einen Bundeshaushalt, der so groß ist wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben Infrastruktur, wir haben technologische Errungenschaften, wir haben eine Industrie, die, wenn man manche Leute bei Facebook fragt oder mittlerweile auch bei LinkedIn, am Ende ist. Aber wir haben eine unfassbare Sammlung an Ressourcen und wir reden noch nicht mal über das Humankapital von 83 Millionen gut ausgebildeten Menschen. Ja. Minus einen Teil, den unser Bildungssystem vernachlässigt. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber wenn man unter diesen Voraussetzungen, und jetzt kommt der Teil, bei dem ich dann nicht mehr freundlich bin, sich in einer Situation, in der die Welt sich halt verändert und man sich anpassen muss, man sich hinsetzt und anfängt, sich wahlweise gegenseitig zu erzählen, die Welt geht unter oder wenn sie nicht untergeht, dann nur, weil wir die anderen, die schuld daran sind, aufhalten. Weil es wahlweise die Ausländer, die Arbeitslosen, jetzt sind es die Beamten, mal sind es die Medien, die Hochschulprofessoren aber auch ein bisschen, TV-Talkshows, alle sind irgendwie schuld daran, dass nichts vorangeht und dass eigentlich alles am Arsch ist. Gleichzeitig sitzen wir auf diesem Ressourcenberg und trauen uns nicht, mal Innovationen zu finanzieren, ohne dass wir vorher einen fünfjährigen Businessplan haben, wie viel Geld am Ende übrig bleibt. Und das ist das Problem, das wir meiner Meinung nach haben. Es ist nicht, dass uns irgendein Standard fehlt, der alles retten wird, ja, oder irgendein Impact Measurement Tool oder irgendein Programm, das wir veranstalten, sondern dass wir uns wieder dessen bewusst werden, dass wir in einer so unfassbar privilegierten Situation leben, um den Herausforderungen, die real sind, entgegenzutreten. Ja, was soll denn jemand in Angola oder Bangladesch sagen, der gefragt wird, was er gegen den Klimawandel tun kann? Der hat nicht die Selbstwirksamkeit wie eine Managerin bei ThyssenKrupp, die 2,5% des CO2-Ausstoßes der gesamten Bundesrepublik Deutschland verursachen. Die kann mit einer Policy-Entscheidung 2,5% CO2-Ausstoß, was ein paar Millionen Kilogramm sind, mit einer Policy verändern. Also wirklich dieses Privileg, das wir haben, dass wir schon per Definition, wo wir leben und in welchem System wir sind, selbstwirksam sein können. Das müssen wir auch nutzen. Wir müssen das als Selbstverantwortung sehen und uns nicht draußen hinstellen und schimpfen, dass alles scheiße ist und auch nur die anderen dran schuld sind. So, und jetzt habe ich keinen persönlich beleidigt, aber jeder kann überlegen, ob er sich darin wiedererkennt. Also ich will einfach, dass die Leute mal wieder rausgehen und sagen, geil, wir schaffen jetzt mal was. Wir probieren jetzt mal was aus. Und es ist egal, ob wir in 3 Monaten feststellen, dass es vielleicht nicht so funktioniert hat, wie wir es uns überlegt haben. Wir haben es zumindest ausprobiert. Und wenn wir 10 Sachen ausprobieren, dann werden 3 Sachen davon funktionieren. Und das müssen wir uns doch mal wieder leisten wollen.
Ich kann es unterschreiben und ich würde gerne noch mal einen Punkt da aufgreifen. Tatsächlich entstehen ja ganz, ganz viele neue Ideen, jedes Jahr aufs Neue, was wir erleben, was da rauskommt, wo man auch sagt, ja, das haben wir nicht, das brauchst. Jetzt kommen da immer neue Ideen aus dem Boden sozusagen raus. Wir haben aber auch eine Menge richtig gute und wirksame Ideen, die auch eigentlich warten, langfristig und auch nachhaltig und damit auch eine systemische Wirkung mit zu entfalten. Wie viel müsste das nicht sozusagen sehr viel stärker auch mal berücksichtigt werden in dem Punkt Ökosystem, Veränderungen? Wie viel systemische Wirksamkeit brauchen wir eigentlich, damit Veränderung von Systemen wirklich passiert? Und warum tun wir uns so schwer, tatsächlich solche Dinge auch mit wirklich echt zu integrieren, statt uns immer wieder daran festzuhalten mit, wir brauchen was Neues, das haben wir noch nicht und wieder was Neues. Und anstatt eben auch denen, die tatsächlich diese Dinge alle erbracht haben und auch wirken können, tatsächlich mal die Tür zu öffnen und dann zu sagen, jetzt probieren wir das mal, was entfalten wir damit eigentlich für eine systemische Wirksamkeit in Systemen?
Ich habe auch dazu keine abschließende Antwort. Was ich immer so beobachte, ist, dass wir Bestandteile von, was du jetzt auch Ökosystem genannt hast, exklusiv und einzeln betrachten. Wir sagen immer, ein gemeinnütziges Projekt muss möglichst viele Leute erreichen, damit es wirksam ist. Eine Forschungs- oder eine Exzellenzförderung muss aber möglichst wenige Leute erreichen und dafür mit viel Geld und viel Infrastruktur ausstatten. Beides ist korrekt, aber beides sind keine unterschiedlichen Systeme. Und wieder, wir sehen in anderen Bereichen, dass man das integrieren kann. Ich nehme immer den Deutschen Fußballbund, der, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber absurd viele Mitglieder, ich glaube 8 Millionen Menschen in Deutschland spielen organisiert Fußball. Du kannst in Deutschland bis zur 11. oder sogar noch niedriger Liga runter Fußball spielen. So, da kannst du direkt abends aus der Kneipe fallen, morgens auf den Platz und musst nur 3 Meter geradeaus laufen können. Es ist aber Teil eines Systems, das den Leuten, die gut genug sind, ermöglicht, irgendwann in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, wo dir für Millionen Trainingsanlagen hingestellt wird, damit du aus den 8 Millionen 23 Leute findest, die dann Weltmeister werden können. Ja? Und ein Thomas Müller, den ja, glaube ich, nun jeder kennt in Deutschland, hat in der 8. Liga beim TSV Pel in Bayern angefangen und ist beim FC Bayern gelandet und hat so ziemlich alles gewonnen, was es gibt. Und genau so ein System brauchen wir der Innovationsförderung. Und das Interessante ist, dass wir es eigentlich schon haben. Wir haben es nämlich im technologischen Bereich. Wenn wir uns angucken, wie Innovationsökosysteme zum Beispiel rund um technische Universitäten, die Weltruf haben, in Deutschland stattfinden. Da gibt es so schön den einen Satz von einem uns bekannten Ökosystem in München, die sagen, von der Masterarbeit bis zum Börsengang begleiten wir unsere Studis, wenn sie Unternehmen gründen wollen. Und das muss man sich ja mal vorstellen, weil das ist genau dieser Gedanke. Wie viele tausend Menschen schreiben an der TU München jedes Jahr ihre Masterarbeit? Nicht jeder davon wird einen Börsengang machen, aber sie haben ein Ökosystem, das sie durchlaufen können, damit die 3, 4, 5 erfolgreichsten am Ende in der Börse landen. Alle dazwischen sind ja aber nicht weniger erfolgreich. Die sind nur in andere Richtungen gegangen. Und wenn wir diesen Gedanken, den wir jetzt an 2 Beispielen durchexerziert haben, mal auf soziale Lösungen übertragen und sagen, wir bauen ein ähnlich konstruiertes System, bei dem wir möglichst vielen Menschen in diesem Land die Möglichkeit geben, Ideen zu entwickeln und dann sukzessive für jeden das passende Instrument finden, um auf dem Level oder in dem Bereich, wo sie wirken wollen, sie nachhaltig zu finanzieren und den paar Rockstar-Lösungen, die wirklich vielleicht sogar weltverändernde Möglichkeiten mit sich bringen. Ja, ein Fusionsreaktor, der unseren ganzen Planeten irgendwann mit Energie versorgen kann. Die brauchen dann die absolute Spitzenförderung. Und wenn wir das zusammendenken, dann kommen wir, glaube ich, eher in die Richtung dessen, was wir bräuchten und stellen auch fest, dass wir vieles davon schon haben. Wir haben es nur noch nicht miteinander connected. Es ist, glaube ich, gar nicht so umständlich, diese Ökosysteme zu schaffen, weil die einzelnen Bestandteile sind schon da.
Woran fehlt es dann, dass dieser Connect nicht passiert? Also wer müsste da zuhören, damit das besser verflochten werden kann?
Also es gibt, glaube ich, zwei Seiten, von denen man kommen kann. Das eine ist, da kommt jetzt wieder der gelernte Soziologe in mir durch, wir müssen ein höheres Verständnis füreinander entwickeln, wir müssen einander mehr zuhören, wir müssen mehr Formate haben, in denen wir uns austauschen, wir müssen mehr Branchen und domainübergreifend miteinander zusammenarbeiten und einfach inklusiver sozusagen Innovation denken. Das stimmt. Dann kommt aber auch die andere Seite, wir brauchen LKWs voll mit Geld dafür, weil diese Systeme und diese Formate sich nicht von alleine finanzieren, insbesondere am Anfang. Das heißt, um diese Art der Innovation anzuschieben, müssen wir natürlich Strukturen bauen. Wir müssen Innovationszentren bauen oder erweitern. Wir müssen Programme entwickeln. Wir müssen Leute ausbilden. Wir müssen Workshops veranstalten. Wir müssen Reisen organisieren. Wir müssen Finanzierungsmodelle erforschen und dann auch in die Realität überführen. Das kostet alles viel reales Geld. Aber auch das ist eine Art von sozialem Risikokapital, das es uns wert sein müsste, zu investieren, wenn die potenziellen Lösungen, die daraus entstehen, nicht nur unser Leben besser machen, sondern uns auch wiederum Geld sparen. Weil wenn wir die sozialen Probleme, die wir haben, in den Griff bekommen, mentale Gesundheit, gerade ein Riesenproblem, Bildungsarmut, ja, Arbeits- und Perspektivlosigkeit, häusliche Gewalt, durch Armut entstandene Alterskrankheiten, natürlich auch Umweltzerstörung, Rassismus, Demokratiezerfall. Wenn wir alle diese Probleme lösen würden, würden unserem Staat und unserer Gesellschaft Trilliarden an Kosten erspart, die wir gerade benutzen, um die Auswirkung dieser Probleme zu lösen. Ja? 5 Millionen Arbeitslose, wenn sie nicht mehr arbeitslos wären, würden dem Staat unfassbar viel Geld ersparen. Millionen Menschen, die wegen Depressionen nicht arbeiten können oder anderen mentalen Erkrankungen, fehlen der Volkswirtschaft und erzeugen faktisch nicht die Steuereinnahmen und nicht das Wachstum, von dem wir sprechen. Das heißt, auch die Vermeidung von negativen Folgen schafft eine unfassbare soziale Rendite, so wie wir das nennen, die wir dann beziffern müssen, damit wir auch sagen können, ganz ehrlich, die 10 Milliarden Euro Einsatz in soziale Innovationen zahlen sich Faktor 100 wieder aus, wenn wir damit alle Probleme lösen, die wir in diesem Land haben, oder zumindest einen Großteil davon.
Liegt das deiner Meinung nach daran auch, dass wir es verlernt haben, eigentlich mal auf die Wurzeln zu gucken, wo auch Dinge schieflaufen oder wo man sozusagen stärker Dinge auch heilen müsste, statt ein Pflaster nur drauf zu kleben, wenn die Wunde schon richtig groß ist? Wie schätzt du das ein? Müsste man da irgendwo nochmal einen Reset-Knopf drücken oder wie ließe sich das sozusagen ein Stück weit angehen, deiner Meinung nach? Es gibt ja jetzt auch diese Ökozentren auch, die es überall gibt. Du bist eins davon, was du leistet. Ihr werdet sozusagen stärker verzahnt, vernetzt. Aber auch da ist es ja noch nicht überall angekommen. Ja. Deswegen, wie könnte man da loslegen?
Also ich glaube, ich fange mal an mit dem Anfang deiner Frage. Ich glaube, kaum eine Gesellschaft, die ich jemals aus der Nähe erlebt habe, ist so gut wie unsere darin, Probleme zu identifizieren. Da sind wir als Gesamtgesellschaft drauf trainiert. Und das ist eine gute Eigenschaft, weil wenn man Probleme versteht und benennen kann, dann könnte man den zweiten Schritt gehen, nämlich Lösungen vorschlagen. Und ich glaube, da hakt es ein bisschen, nicht weil es keine Lösungsvorschläge gibt, sondern weil wir gerne wegdelegieren. Weil wir sagen, da muss sich der Staat drum kümmern, da muss sich der Nachbar drum kümmern, da muss sich die Stadt drum kümmern, da muss sich der Müllmann drum kümmern. Ja? Anstatt selber eine Lösung, die oft sehr naheliegend ist, einfach umzusetzen. Ja? Also wenn in meinem früheren Büro irgendjemand aus der Toilette kam und sich neben mich setzte und sagte, die Toilette ist wieder dreckig, dann wartete ich auf den Satz, und jetzt mache ich irgendetwas dagegen. So, und dann fragte ich ja nun, was machen wir da? Na, wir warten mal, ob die Putzfrau heute kommt. So, und das ist, glaube ich, eine Denkweise, auch wenn sie nachvollziehbar ist und sie ist nicht bösartig, die uns oft hindert. Ja, weil wenn du Müll auf der Straße siehst, heb den Müll auf. Wenn dein Paketbote sich die Treppe hoch schwitzt bei 35 Grad, um dir deine 27. Zalando-Paket zu liefern, wozu du jedes Recht hast, gib ihm halt ein Glas Wasser. Also es ist oft nicht so schwer, Probleme zu beheben, anstatt nur lange Abhandlungen darüber zu halten, wie die Probleme aussehen im Detail und wer sie eigentlich wie beheben müsste. Das heißt, dieses ins Machen kommen und sich auch zu trauen, etwas zu tun, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Das ist nämlich das, wie Innovation entsteht. Wir wissen auch nicht bei jedem Programm, ob es so ankommt, wie wir uns das überlegen. Und wir machen es trotzdem. Und wir machen ganz viele Dinge falsch. Und dann gucken wir uns an, was wir falsch gemacht haben und dann lernen wir daraus. Wir haben letztens intern eine Regel aufgestellt, wir machen so viele Fehler wie nötig, um besser zu werden, als wir heute sind. Und ich glaube, das ist was, was wir uns selber auch mal so sagen sollten. Da muss ich jetzt nicht wieder irgendjemandem erklären, wie er es besser machen sollte oder sie, sondern ich erkläre es mir selber. Ja? Siehst du ein Problem, versuch es zu lösen und wenn es einer Innovation bedarf, das Problem zu lösen, dann probier sie aus und solange es sich nicht existenziell gefährdet, nimm das Risiko in Kauf, dass du halt ein bisschen Zeit investiert hast für was, was nicht funktioniert. Dümmer wirst du nicht dadurch, dass du was ausprobierst.
Ja, schön. Also ich schicke dir ein großes, dickes Herz durch und würde gerne noch mal eine abschließende Frage stellen, nämlich wenn du, wir brauchen mal nicht so weit in die Zukunft springen, wenn wir nur mal 5 Jahre weiterspringen. Was hoffst du da, wo wir da stehen und was sich da auch nachhaltig geändert hat?
Ich glaube, genau das, was ich in der letzten oder vorletzten Antwort schon so ein bisschen angesprochen habe. Ich hoffe, dass wir wieder alle mutiger werden, Dinge proaktiv zu machen und weniger zu ningeln und mehr auszuprobieren. Und zwar gemeinsam, nicht auch immer da zu sitzen und zu sagen, die anderen sind doof und deren Idee von Wirtschaft ist doof und die wissen überhaupt nichts, weil die ja nur sozial denken, sondern wir uns einfach mal wieder zusammensetzen und sagen so, okay, wir sind uns doch alle einig, dass gewisse Dinge einfach Mist sind, so wie sie sind. Ja? Und ob man jetzt liberal oder Sozialdemokrat ist, spielt keine Rolle daran, dass wir alle wollen, dass es für unsere Kinder grüne Spielplätze gibt, die nicht im Sommer braun sind, weil der Klimawandel dafür sorgt, dass kein Gras mehr wächst. So, darauf werden wir uns einigen können, wenn wir wollen. Davon gehe ich aus und das hoffe ich. Und dass wir mit diesem Geist dann wirklich wieder Dinge ausprobieren und dass wir sagen, ja, wir nutzen unsere Privilegien und schaffen uns Freiräume, dass wir Innovationen gestalten können, dass wir sie finanzieren können und dass wir sie auch im Zweifelsfall vor die Wand fahren und trotzdem wissen, dass unterm Strich mehr Positives rauskommt als Negatives, wenn man viel ausprobiert. Und das andere, natürlich wünsche ich mir, dass wir Finanzierungen schaffen für diese Bereiche, dass wir mehr Geld investieren in Bildung im Allgemeinen. Das muss jetzt nicht immer sein, dass Leute was über Impact lernen sollen. Ja? Natürlich müssen Lehrer besser bezahlt werden. Natürlich müssen sie weniger krank sein, weil sie überarbeitet sind. Da fangen wir mal bei den Standards an. Aber wir müssen eben auch mehr in Hochschultransfer aus nicht technischen Bereichen stecken. Es kann nicht sein, dass wir im Politikwissenschaftsstudium 3 Jahre lang durchexerzieren, wie man Gesellschaften verändert und dann 95% der Leute niemals in Jobs arbeiten, wo sie irgendwas verändern dürfen. Also wir müssen auch mehr Leute dazu motivieren, ihr Wissen auch an einer anderen Stelle einzusetzen. Ja? Und dafür brauchen wir Strukturen. Für Strukturen braucht man Geld. Aber ich glaube, es ist ein gutes Investment. Und ich glaube, selbst wenn die These stimmt, dass alles am Arsch ist, ja, dann ist ja der Druck zu handeln, außerhalb von, wie du vorhin sagst, Pflaster drauf zu kleben, eigentlich noch höher. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, ob jemand meiner Meinung ist, dass alles viel besser ist, als wir es uns vorstellen. Denn selbst wenn die andere Person recht hat, sollten wir eigentlich zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass aus beiden Gründen man halt mal was Neues ausprobieren soll und keine Angst davor haben. Und ich glaube, dieses Gespräch würde ich auch gerne mehr mit Menschen führen, zu sagen, ja, selbst wenn wir unterschiedlich über den Status quo denken, die gemeinsame Idee, was auszuprobieren, sollte uns doch vereinen. Und ich glaube, wenn wir das Stück für Stück machen als Gesellschaft und dann die nötigen Ressourcen dafür bereitstellen, dann weiß ich nicht, wo wir sind in 5 Jahren, aber weiter als jetzt. Und so funktioniert ja auch Fortschritt.
Ah, ich finde, es tut richtig gut, gerade mit dir zu sprechen und auch mal da in die Zukunft zu gucken. Und ich wünsche mir tatsächlich auch mit der Idee, die ihr habt, dass ihr eben alles dran setzen wollt und eben auch lernen und experimentieren wollt. Ich würde mir wünschen, ihr würdet das sichtbar machen. Also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, und da treffe ich ja auch so ein bisschen dein Kern auch, redet genau darüber, macht das sichtbar. Und ich glaube, das ist auch essentiell für uns Startups sozusagen, oder wir sind ja auch schon eigentlich ein bisschen raus aus dem Startup-Thema, dass wir darüber diese Experimentierfreude und dieses Machen eben nicht verlernen und auch nicht verlieren, sondern das eigentlich essentiell ist, um Dinge eben weiter nach vorne zu schieben. Und dass es auch dazugehört, dieses Feedback einzusammeln, dass Dinge auch mal nicht gut gelaufen sind und wir die auch artikulieren dürfen und nicht der Finger zeigt, dann kommt, ach, die schon wieder und die haben es nicht geschafft, sondern ganz im Gegenteil, die hatten den Mut, es erst überhaupt zu probieren, und der fehlt ja ganz vielen, das überhaupt zu tun. Und in dem Sinne sage ich ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, das du hier mit mir hattest, und ich freue mich, deine Geschichten zu lesen da draußen, dass wir mehr experimentieren.
Ja, nein, es war super, hier zu sein. Die Stunde ist echt verflogen. Und ich glaube, um nur noch einen Satz hinzuzufügen, es gibt ganz viele Leute, die mutig sind. Sie müssen nur mal wieder hören, dass andere Leute auch mutig sind, und dann wagen sie sich ein bisschen aus der Deckung. Und ich glaube, dazu können wir ein bisschen was beitragen, indem wir drüber reden. Und deswegen vielen Dank, dass wir es heute gemacht haben.
Danke. Mach's gut.
Ciao.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken, und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.